Im Dezember 1939, zwei Tage vor Heiligabend, ereignete sich in der Kleinstadt Genthin, 100 Kilometer westlich von Berlin, das bis heute schwerste Zugunglück in Deutschland. Ein aus Berlin kommender Reisezug fuhr in der winterkalten Nacht auf einen vor dem Bahnhof stehenden Personenzug auf. Der stehende Zug war im vorweihnachtlichen Reiseverkehr hoffnungslos überfüllt. Fast 200 Menschen starben bei diesem Unglück. Besichtigung eines Unglücks heißt der neue Roman von Gerd Loschütz, für den der Autor in diesem Jahr den Wilhelm-Raabe-Preis bekommt. Ausgangspunkt des Romans ist das Zugunglück von Genthin. Guten Tag, Herr Loschütz.
Guten Tag.
In Ihrem Roman rekonstruiert der Erzähler Thomas van der See das Zugunglück von Genthin. Warum tut er das?
Aus verschiedenen Gründen. Einmal interessiert ihn natürlich alles, was mit seiner eigenen, mit seiner Geburtsstadt zu tun hat. Dann kennt er den Bahnhof, in dem das Unglück passierte, sehr gut. Das ist der Bahnhof, in dem er vor vielen Jahren mit seiner Mutter die Stadt verlassen hat. Dann haben sich während der Recherche an diesem Großunglück viele Dinge ergeben, die sich in Beziehung zu ihm selber setzen ließen. Und das hat ihn dann dazu gebracht, dabei zu bleiben und diese doch nicht geringe Arbeit der Recherche und der Niederschrift auf sich zu nehmen.
Das heißt, diese Geschichten entwickeln sich quasi aus der Geschichte des Zugunglücks. Ja, was machen große Unglücke wie dieses Zugunglück zum Beispiel für uns denn eigentlich auf seltsame Weise anziehend? Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass es da Parallelen geben könnte zum Chaos, aus dem wir Menschen hervorgegangen sind. Das Chaos, das so ein Unglück auslöst und die Sehnsucht nach dem Chaos, aus dem wir stammen?
Ich habe den Verdacht, dass das immer im Hintergrund steht, wenn wir uns Unglücke anschauen. Wenn wir gucken mit Respekt darauf, mit Neugier, mit Angst, aber auch mit einer gewissen Faszination. Keiner wird das so zugeben. Aber ich denke, dass das im Hintergrund vielleicht der letzte Grund ist, warum wir uns mit diesen Dingen beschäftigen.
Die Rekonstruktion des Bahnunglücks, die nimmt der Erzähler ja fast kriminalistisch und minutiös vor. Das heißt detailgenau bis in die letzten 4 Sekunden vor dem Unglück. So heißt dann auch das erste Buchkapitel, 4 Sekunden. Ja, für mich hat das fast angemutet auch wie eine Meditation dieser letzten Stunden und Minuten und Sekunden, in die der Erzähler eindringt. Warum macht er das denn? Was verspricht er sich eigentlich davon? Will er wirklich einen Schuldigen finden?
Naja, diese Sache ist zuerst einmal nicht so eindeutig. Man weiß nicht genau, was passiert ist, wer ist schuld, woran liegt es. Dann merkt man, wenn man sich damit beschäftigt, dass da viele Kleinigkeiten ineinandergreifen, die am Ende zum riesigen Unglück führen. Zu beobachten, wie aus dem Nichts und in der Anhäufung von vielen kleinen Nichtsen am Ende etwas herauskommt, das so schrecklich ist, das zu beobachten, hat mich jedenfalls schon auch sehr interessiert. Der Zufall spielt eine große Rolle oder auch die Unfähigkeit, im richtigen Augenblick kaltblütig zu bleiben. Sehr nachvollziehbar, aber das passiert eben.
Wenn Sie das sagen, der Zufall spielt eine Rolle, das sind zum Teil Kettenreaktionen, aber der Zufall, der führt eben die entscheidende Regie und der macht die Sinnlosigkeit dieses Unglücks dann natürlich auch so monströs. Was gibt es denn eigentlich mehr über ein Unglück zu sagen, über ein Unglück wie dieses, als dass es zufällig geschieht und dass es sinnlos ist?
Sinnlos ist es sicherlich immer. Das kann ja etwas Sinnhaftes in einem so schrecklichen Unglück sehen. Aber wenn man sieht, was alles dazu beiträgt, damit es dazu kommt, diese vielen kleinen Schritte. Ich habe auch immer überlegt, wo fängt das Unglück eigentlich an? Fängt das Unglück in dem Augenblick an, in dem einer der Lokführer Signale überfährt, das erste Signal überfährt, oder fängt das nicht viel früher an? Wir können zu dem Lokführer zum Beispiel sagen, der ist eigentlich nur in diesen Personenzugverkehr reingekommen, weil so viele Lokführer in die Wehrmacht gemusst haben. Also wurde jemand, der eigentlich nicht sehr zuverlässig war, in den Personenzugverkehr aufgenommen. Also könnte man sagen, eigentlich beginnt das Unglück mit dem Beginn des Krieges, nämlich ein Vierteljahr vorher. Oder man könnte sagen, der Mann, der das falsche Signal gibt oder das Signal zu früh gibt, eben 4 Sekunden zu früh, war nicht richtig ausgeschlafen oder er war nicht in der Lage, die Dinge zu beherrschen in dem Bericht. Also so kommen ganz viele Dinge zusammen.
Das lässt sich dann ja immer endlos weiter verfolgen. Man kann ja auch sagen, überhaupt, weil dieser Mann auf die Welt gekommen ist. Also
völlig richtig, ja. Aber das ist ja die Frage, wo fängt es an? Da muss man das natürlich in einen logischen Zusammenhang mit dem Ergebnis setzen.
Kann da vielleicht auch das Erzählen so einer Geschichte, so einer Kettenreaktion, kann das vielleicht auch trösten? Kann die Geschichte, die wir uns dann im Nachhinein von so einem Unglück erzählen, das Unglück auch domestizieren und damit bändigen?
Vielleicht ist das der Grund, warum man sich damit beschäftigt. Vielleicht denkt man, man könnte diese verdammten Zufälle denn doch in einen Zusammenhang rücken oder in einen Erkenntniszusammenhang rücken. Ich nehme an, dass das die Hoffnung ist, die hinter dem Erzählen steht, dass man die Dinge wenigstens begreift, warum sie geschehen sind. Es gibt eine Überlegung in diesem Buch von einem der Beamten, der da dieses Unglück aufklären soll, der macht sich dieselben Gedanken wie wir.
In Ihrem Buch entspringen aus dieser einen Geschichte des Bahnunglücks dann ja viele weitere Geschichten, auf die der Erzähler dann stößt, die aber alle mit diesem Bahnunglück auch zusammenhängen. Aus der wird dann dieser große Roman, den sie geschrieben hat. Also macht der Erzähler das Beste, was man aus den sinnlosen Zufällen machen kann. Er macht einen Roman daraus und ja, vielleicht mythologisiert er die Zufälle auch mit dieser Erzählung.
Lässt sich alles nicht ausschließen. Die Arbeit des Romanautors, die Arbeit der Erzählfigur ist ja sehr ähnlich. Ich habe tatsächlich, bin ich dieselben Wege gegangen, die der Thomas Wandersee in dem Buch geht. Ich habe die Archive besucht und habe mir die Akten genau angeguckt und habe sie auch glücklicherweise damals in den 90er Jahren, habe ich damit angefangen, auch alle rausbekommen. Und wenn man diese Materialfülle hat, dann will man was damit anfangen. Das muss einen Sinn haben. Und wenn man sich da einmal durchgefressen hat, dann kann man das nicht einfach wieder weglegen und sagen, ja, das war's jetzt, sondern das muss in irgendeiner Weise verarbeitet werden. Meine Verarbeitung ist das Aufschreiben, das Sortieren der Gedanken, der Versuch, eben dem nicht einen Sinn zu geben. Das würde mir widersprechen, diese Sichtweise. Ich glaube, in dem Moment, in dem man diese Gedanken sortiert hat, in dem man das in eine Handlung gebracht hat, in dem das nachvollziehbar wird, hat man zumindest nachträglich dieses Entsetzliche gebändigt vielleicht. Vielleicht kann man es so sagen, gebändigt.
Das heißt, Sie geben dem keinen Sinn, aber Sie bringen das doch in eine Ordnung. In die Ordnung einer Erzählung. Und das ist vielleicht ja auch ein Gegenspieler des Zufalls dann.
Das mag ein Gegenspieler des Zufalls sein. Ja, kommen wir nochmal zu dieser einen Figur, dem einen Kriminalbeamten. Der macht sich auch Gedanken darüber, was der Zufall ist. Und der kommt dann zu dem Schluss, dass der Zufall die nicht aufgedeckte Ursache hinter dem Geheimnis ist, das sich da offensichtlich erstmal zeigt.
Wir werden es nie aufdecken können.
Doch, man kann es schon. In dem Augenblick, in dem Dinge werden so lange als zufällig bezeichnet, bis man weiß, was hinter dem Zufall steckt. Den Zufall als solchen gibt es nicht eigentlich.
Aber wir erzählen uns die Geschichte.
Ja, wir wissen, warum etwas geschieht. Solange ich es nicht weiß, ist es Zufall. Aber in dem Augenblick, in dem ich es weiß, merkt man, es ist eigentlich eine logische Abfolge von Dingen.
Aber dieses Warum ist ja auch immer eine Geschichte. Wenn Sie sagen, ja, was hat dazu geführt? Hat er schlecht geschlafen nur? Warum hat er dann schlecht geschlafen? Ist es der Beginn des Krieges gewesen? Das sind schon wieder zwei ganz verschiedene Ursachen, die beide vielleicht waren. Das heißt, die eine Ursache, bis auf unsere Geburt, mit der es beginnt, die werden wir doch nie finden.
Ja, dann müssen wir ja noch weiter zurückgehen, wenn wir bis zur Geburt gehen. Dann wird es ganz, ganz schwierig. Dann sind wir am Anfang.
Woher weiß ich das? Woher mag ich das wissen? Es ist nicht an dem, dass es so gewesen ist, weil ich es so brauche, nur, dass ich es nicht anders erkenne. Sie stellen diese Sätze von Uwe Jons in Ihrem Roman voran. Warum?
Ich habe beim Schreiben gemerkt, dass ich immer in der Versuchung war, zu sagen, so, jetzt habe ich das erklärt. Und dann habe ich immer wieder gedacht, ja, ich habe es nicht erklärt. Ich kann nur sagen, so ist es für mich. Ich brauche, dass es so ist, damit ich weiterarbeiten kann. Im nächsten Moment bin ich schon wieder dabei, das in Frage zu stellen. Dieser Zweifel von Jonsson an dem, was er sieht und selber formuliert, das kam mir sehr zu Pass.
Also wir können es nicht erkennen, wir können es nicht wissen, denn Sie erkennen es ganz anders, als ich es dann wieder erkenne.
Völlig richtig, ja.
Es bleibt immer der Zweifel dann.
Ja, wir kommen in ganz andere Bereiche rein auf einmal.
Ja. Ja, jetzt hier, wo wir im Angesicht des Doms sitzen. So damals, vor 800 Jahren, hätten die sich wahrscheinlich diese Geschichte ganz anders erzählt.
Aber da bin ich ganz sicher.
Das sind ja auch die kleinen Details, die aufeinander Bezug nehmen. In Ihrem Buch, wenn man das aufmerksam durchliest, ist das ganz und gar durchkomponiert. Ich nehme mal ein Beispiel. Da ist die eisige Stille, die für die beiden Geistlichen am Morgen nach dem Zugunglück 1939 wie ein Klagegesang über dem Unglücksort hörbar ist. Und dann tauchte am Ende des Buches nochmal eine Stelle auf in den Notizheften. Da geht es um ein Zugunglück in der Jetztzeit in London. Da klingeln dann die Handys der Toten wie, so schreiben sie das, Jubelrufe nach einer siegreichen Schlacht. Was sagen denn diese beiden Situationen auch über die ganz unterschiedlichen Zeiten aus?
Ja, die sagt natürlich sehr viel aus. Die beiden Geistlichen, die darüber gehen über diese Unglücksstelle, die hatten natürlich noch kein Handy. Und die haben zurückgegriffen auf ihre Erkenntnis und Lebenswelt. Während das heute tatsächlich so ist, wenn Unglücke passieren, dass diese verdammten Handys, die arbeiten einfach weiter. Wir liegen da, oder die da verunglückt sind, in diesem Trümmerhaufen. Und diese Handys, die jodeln trotzdem immer weiter. Und die Leute sind schon längst tot. Und diese Geräte arbeiten ohne unser Zutun und das sieht fast so aus. Und was war meine Vorstellung, als ich das gelesen habe, von dem Zugunglück in London? Das ist wie ein Triumph. Wir sind noch da, ihr aber seid nicht mehr da.
Gespenstisch sind die
ja,
auch,
sehr diese Jubelrufe. Ausgesprochen gespenstisch, ja.
Im Verlauf des Romans wird die Geschichte dann auch für den Erzähler zunehmend persönlicher. Die Mutter des Erzählers taucht auf, entwickelt sich auch aus der Geschichte des Zugunglücks. Sie sind selbst auch in Gentin geboren, haben Sie bereits gesagt. Welche Rolle spielt da auch die eigene Biografie für den Roman?
Ich weiß nicht, ob ich das mich der Mühe unterzogen hätte, diese Geschichte überhaupt anzugehen, wenn ich nicht dort geboren worden wäre und wenn dieses Weggehen von der Stadt nicht für mich als Kind eine große Rolle gespielt hat. Also ich habe lange Heimweh gehabt und habe mir immer wieder diesen Ort versucht vorzustellen. 57, als wir dort weggegangen sind, war völlig klar, da kann man nicht wieder hin zurück. Hat mir meine Mutter auch gesagt, bevor wir weggegangen sind, das ist jetzt endgültig. Also dieses endgültige sich trennen von etwas, das hat mich schon sehr geprägt. Gut, zur Zeit, als ich dann angefangen habe mit dieser Arbeit, da konnte ich wieder hin, das war nach dem Fall der Mauer. Aber mich hat immer noch alles sehr interessiert, was mit der Stadt zusammenhängt. Und dann bin ich beim Recherchieren dieses Unglücks, jetzt ging es mal nur noch zuerst um das Unglück, bin ich auf zwei Figuren gestoßen, die dann plötzlich drei Figuren waren, auf eine Dreierbeziehung mit einer jungen Frau, die in dem Zug gesessen hat, und einem Italiener. Und als ich dieser Geschichte nachging, merkte ich, dass es eine sehr tragische Geschichte ist, nämlich die Geschichte von Carla und Richard. Carla war Halbjüdin, in der damaligen Begriffswelt, und Richard war Jude. Er aus Neuss, sie aus Düsseldorf, beide waren verlobt. Und Carla saß mit einem Italiener im Zug, der Buonomo hieß, einem Italiener aus Neapel. Als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hat sie nicht gesagt, mein Name Carla Fink, war der Name im Roman, sondern hat den Namen des Italieners angegeben. Und ich bin gleich am Anfang, als ich mich noch eingelesen habe in die Zeitungsartikel, die damals erschienen sind, auf diese, wie ich fand, eigenartige Sache gestoßen. Da ist unter den Todesopfern jemand, der heißt Giuseppe Buonomo aus Neapel. Und auf der Liste der Überlebenden, die im Krankenhaus liegen, gab es eine Carla Buonomo. Wie ist das seltsam? Ist das die Tochter oder ist das die Ehefrau? Warum lebt die in Düsseldorf, eher in... Also gut, das war ein Grund für mich, da genauer hinzugucken. Und als ich dann später im Reichsbahnarchiv saß, habe ich versucht, diesen Namen wieder zu finden und habe ihn auch gefunden. Und dann habe ich in dieser Akte festgestellt, wie sich die Sache tatsächlich verhält. Jetzt, um mal auf diese Zufälle zu kommen, die ja eine Rolle spielen. Ich bin dann auch deshalb dran geblieben, weil unter diesen Unterlagen im Reichsbahnarchiv waren Rechnungen. Da wurde diese junge Frau im Krankenhaus wurde wieder eingekleidet. Die hatte alle ihre Kleider beim Unfall verloren und die sie anhatte, waren zerrissen. Also musste die neu eingekleidet werden. Und die erste Rechnung, die ich sah, hieß, da stand drauf, ein Hemdchen für Carla so und so. Lieferung erfolgte durch Boten. Und das war zufällig aus einem Geschäft, in dem meine Mutter mal eine Lehre gemacht hat, als ganz junges Mädchen. Das ist ja ganz eigenartig. Die Stadt ist ja nicht groß, ein großes Warengeschäft, Warenhaus. Und sie wird eingekleidet aus demselben Warenhaus, in dem meine Mutter mal gearbeitet hat. Und dann ist die nächste Überlegung natürlich, wer ist denn der Bote, der das ins Krankenhaus bringt? Kann ja nur der Lehrling sein. Und so ergaben sich dann plötzlich solche Fäden, die die Konstruktion des Romans fast von alleine ergeben hat. Also es ging immer weiter.
War es da wirklich nur der Zufall, der Regie geführt hat? Da spielt Ihre Biografie ja eine große Rolle.
Ja.
Oder war es vielleicht doch etwas, was Sie gezogen hat? Und irgendwann mussten Sie in dem Dorf, wenn Sie da recherchieren, mussten Sie ja vielleicht irgendwann auf Ihre Mutter oder auf jemanden stoßen, der mit...
Ja, ich bin, wie gesagt, im Reichsbahnarchiv in Magdeburg darauf gestoßen. Vorher habe ich mir solche Gedanken nicht gemacht, dass da Verwandte von mir in irgendeiner Beziehung zu diesem Unglück stehen als Helfer oder sowas. Also daran habe ich gar nicht gedacht vorher.
Die Nachkriegszeit spielt natürlich eine wichtige Rolle.
Oh, ja.
Auch die Väter, die fehlen, das spielt auch eine wichtige Rolle. Die Frauen stehen eigentlich im Mittelpunkt dieses Romans. Das ist auch ganz bedeutend. Und dann gibt es vielleicht doch eine Konstante, die neben dem Zufall Regie im Leben der Protagonisten führt. Ist das vielleicht die Liebe? Die Liebe in ihren Wirren, auch in ihrem Scheitern, die doch auch die Protagonisten durchs Leben steuert?
Ich denke ja. Jedenfalls spielt die Liebe sicherlich eine Rolle. Das Verhältnis von Richard und Carla ist eine Liebesbeziehung, von der man nicht genau weiß, ob sie in einem Verrat endet oder ob sie nicht noch ein größerer Liebesbeweis ist eigentlich. Die Sache ist nicht richtig aufdeckbar. Ich kann nur verschiedene Wege versuchen vorzuzeichnen und mitzugehen, auszuerzählen, anzuerzählen. Aber letztlich weiß ich nicht genau, was passiert ist.
Und Carla, treffen Sie dann nachher, oder der Erzähler trifft Carla nachher wieder und sie hat noch mehrere Liebesbeziehungen. Und all diese Männer, die sie geliebt hat, die haben Richard geheißen. Das traut man sich nicht zu erzählen, wenn es nicht wirklich passiert ist, oder?
Ja, das ist richtig, ja. Das stimmt.
Das war in der Tat so, dass sie...
Es ist ein Roman, daran müssen wir auch festhalten. Ja. Im Roman ist es eben so, wie es ist.
Aber es ist schon ein bisschen seltsam, Sie nähern sich auch diesem wichtigen, für Sie biografisch wichtigen Ort über eine Katastrophe.
Naja, ich habe über diesen Ort natürlich schon öfter geschrieben. Das ist nicht das erste Buch, in dem dieser Ort eine Rolle spielt. Also ich wusste ja bis in den 90er Jahren nicht, dass es diese Katastrophe gegeben hat. Im Ort selber war das gar nicht so bekannt. Und als ich zum ersten Mal in das Argentiner Stadtarchiv gegangen bin, der Archivar war ganz überrascht, dass ich danach frage.
Das heißt, die Geschichte war gar nicht so bekannt. Das ist ja auch ein bisschen erstaunlich. Das ist das größte Zugunglück, das es in Deutschland gegeben hat. Hm. Weitestgehend unbekannt. Woran liegt das?
Das hängt mit dem Krieg zusammen. Der Krieg war vor 3 Monaten begonnen und dann zeigte sich, was für ein furchtbares Völkergemetzel das wurde. Dagegen verblasst natürlich ein solches Unglück, das riesig ist für die Betroffenen. Aber im Zusammenhang mit dem Krieg ist es natürlich gar nicht vorhanden. Das ist sicher ein Grund, dass der Krieg eben viel größeres Unglück gebracht hat. Ein anderer Grund wird auch sein, dass es in der Nazizeit nicht, man hatte kein Interesse daran, technische Unglücke breitzutreten, bekannt zu machen, immer wieder darauf zurückzukommen.
Vielen Dank, Gerd Loschütz, für diese Spurensuche über ein Eisenbahnunglück, das im Dezember 1939 passiert ist und auf dessen Spuren sich der Erzähler Thomas van der See begibt. In einem Notizheft oder in seinem Notizheft notiert Thomas van der See, lassen Sie mich zum Abschied noch einige Sätze zitieren, beim Überqueren der Schlossbrücke die überfallartige Erkenntnis, dass vor meiner Geburt Millionen von Jahren vergangen sind und nach meinem Tod wieder Millionen von Jahren vergehen werden, sodass die Annahme, das Leben sei der Normalfall, als blanker Unsinn dasteht. Umgekehrt ist es. Nicht das Da, sondern das Nichtsein ist die Regel. Ein strahlender Sonntagvormittag, auf dem Fluss die Ausflugschiffe, auf den Bänken die bunt gekleideten Passagiere, ihr Winken und inmitten der vielen mir auf der Brücke entgegenkommenden Leute die Gewissheit, von ihnen getrennt zu sein. Ich schaue ihnen durch den Türspalt beim Leben zu. Zitat Ende. Besichtigung eines Unglücks heißt der Roman von Gerd Loschütz. Das Buch ist im Verlag Schöffling & Co. erschienen. Es hat 330 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.